Was ist das eigentlich hinter dir, Yannick? Das ist so ein, hast du das noch gesammelt in irgendeinem, auf irgendeinem Feld?
Nein, das ist Deko. Dekoblumen. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich habe irgendwie so irgendein Gras. Keine
Brauner.
Ahnung.
Okay.
Farn. Ja, so Trockenblumen waren, glaube ich, in den letzten Jahren der Renner.
Hast du die gekauft oder war das eine Frau?
Nein, das haben wir natürlich zusammen gemacht. Nein, natürlich war das meine Frau. Also,
Also ich, die Claudia, die macht Deko, das ist Wahnsinn.
die hat einen grünen Daumen. Also, hier sprießt
Wird
es
es
in der
denn in
Wohnung.
unser, wird es denn in unserer kleinen, schicken WG-Gemeinschaft oder hier Podcast-Gemeinschaft, wird es da Tabellen-Ostereier geben zu Ostern? Das ist die Frage, die ich mir stelle.
Ah, okay, stimmt. Ostereier bemalen. Gute Idee. Ja, nehme ich mal mit, Veggie.
Ja,
Also.
gut. 20 Ostereier bemalen mit den Wappen der dritten Liga. Ich würde sagen, das kriegt man doch hin, oder? An einem kalten Montag.
Aber das kann ich eigentlich auch weiterschieben zu Tobi Schäfer, der hat ja Kinder. Die malen doch sicherlich Ostereier, oder nicht? Die sind doch in dem Alter.
Ja, ob die jetzt Drittliga-Wappen malen können, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber ich werde die Idee mal in die Kita weitertragen.
Ja, schön.
Ja, das wäre doch was. Und dann können wir das doch auch schön versteigern. Ja? Und du nimmst das mit in deinen anderen Podcast. Eier.
Ja, genau, sehr gut.
Ansonsten sehen wir uns leider nur, aber trotzdem, wir haben uns alle im Herzen. Wir sind alle von irgendwo zugeschaltet. Und trotz alledem wird das die beste Folge aller Zeiten. Da bin ich mir absolut sicher.
Getränke in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Herzlich willkommen, seid gegrüßt. Hier ist Folge 69 von 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Live aus dem Internet, alle vier an verschiedenen Orten. Das hatten wir, glaube ich, so auch noch nicht. Wenn wir uns zusammengeschaltet haben, dann saßen zwei meistens ja immer irgendwie auf dem Schoß des jeweils anderen. Aber heute wirklich alle vier an einem anderen Ort.
Ja, das war eigentlich geplant, Vicky. Warum bist du nicht gekommen?
Es ist Streik. Und es ist englische Woche und der Erste sagt, englische Woche, die habe ich 52 Mal im Jahr. Der arbeitet so viel, er ist unser Buckleham Palace. Egal ob Linksverkehr oder Rechtsverkehr, Hauptsache Verkehr. Thomas Wagner ist da. Dann haben wir unser Kronjuwel, der Thronfolger, dem selbst tausende folgen. Wenn er König wird, ist er der Straßburger King, Christian Straßburger. Und
Servus.
Für den nächsten ist nicht nur englische Woche, sondern auch Champions League Woche. Und da auch manchmal im Einsatz ist, wenn Champions League ist, ist er unser Prime Minister, Yannick Barkic.
Ah, schön. Wunderschönen
Hey.
Guten Morgen.
Dann bist du unser Schatzkanzler, weil was du hier montags immer auspackst, das sind die kleinen Ode des
Ja, für
Podcast-Wesens.
mich ist Tobi James Bond.
Mit der Lizenz zu was, ist die Frage.
Das behalte ich für mich.
Okay. Gucken wir doch auf die dritte Liga und loben erstmal die Fans am vergangenen Wochenende, denn es hat die zweitmeisten Zuschauer aller Zeiten an einem Spieltag gegeben in der dritten Liga. 132.644 Fans waren in den Stadien am 27. Spieltag. Nur einmal war es mehr und zwar am zweiten Spieltag. Also die dritte Liga boomt.
Das ist schon fett. Muss man schon sagen. Ich habe mich unter der Woche auch verliebt in Nick Woltemade. Das wollte ich vorab, bevor wir hier in die ganzen Themen mal so reinsliden, loswerden. Der war zu Gast bei Copa TS, bei einem Partner-Podcast, wenn man so möchte. Und was der über die dritte Liga gesagt hat, ich glaube, das passt auch einfach zu den Fans, die du gerade angesprochen hast, Tobi. Hau's einfach mal raus.
Also ich gucke gar nicht Premier League, La Liga, gar nichts. Aber ich gucke dafür halt wirklich dritte Liga alles. Wirklich, wenn ich jetzt unterscheiden könnte zwischen so einem Dresden gegen Rot-Weiß Essen und Liverpool gegen Chelsea, würde ich einfach Dresden gegen Rot-Weiß Essen, glaube ich, gucken. So ein Drittligaspiel, das ist schon geil anzugucken. Also das kann schon gut gucken.
Haben sich auch 133.000 gedacht an diesem Wochenende. Danke
Wahnsinn.
dafür. Rahme ich mir ein.
Und der OFC und der MSV wären im Moment Stand jetzt im nächsten Jahr dabei. Das fände ich geil.
Ja, die dritte Liga wird immer attraktiver und man muss sich vorstellen, Nick Woltemade, sicherlich ein kommender Nationalspieler, kennt uns einfach. Also schöner wird's ja nicht.
Der hört auch unseren Podcast, großer Fan. Wenn er lieber Dresden gegen Essen guckt, dann hat er am kommenden Wochenende das Vergnügen. Also du spielst bei Essen gegen Dresden, aber Nick, du bist herzlich eingeladen. Ich weiß nicht, wann der VfB spielt am kommenden Wochenende, aber wenn du willst, jederzeit.
Ich guck mal, der VfB spielt Sonntagabend gegen Leverkusen.
Na, dann wissen wir ja, wer am Samstag zuguckt bei RWE gegen Alemannia. Aber das ist erst das kommende Wochenende. Bis dahin haben wir ja noch, ich habe es gesagt, eine englische Woche. Da steht noch ein bisschen was an und wir blicken erst nochmal zurück auf das abgelaufene Wochenende und schauen zuerst auf die Tabellenspitze. Dresden verteidigt die Tabellenspitze durch den Sieg in Aachen. Das war am Ende durchaus ja, ein glücklicher Sieg. Schmeichelhaft, hat unser Kommentator Pepo Konrad gesagt, da ist Thomas Stamm nicht mitgegangen, aber deswegen glücklich, weil ganz am Ende des Spiels durchaus noch hätte Elfmeter gepfiffen werden können für die Aachener. Da waren sich nach dem Spiel dann doch auch alle einig, dass es eigentlich eher einer war und dann ging wieder die Diskussion los, Videoschiedsrichter ja oder nein, und das haben die Trainer danach gesagt. Heiner Backhaus von der Alemannia und Thomas Stamm von Dynamo Dresden.
Das ist eine Profiliga und wir brauchen den Videobeweis. Es ist, geht hier um Arbeitsplätze, es geht hier um riesige Invests auch. Und wenn man dann nicht diese Hilfe hat für den Schiedsrichter.
Ich glaube, es ist unfassbar schwer zu sehen. Das ist für uns einfach, wir gehen zurück, setzen uns hin, schauen die Wiederholung auf Magenta oder auf dem Livebild.
Menschen machen Fehler, aber wenn wir den Videobeweis nicht kriegen, dann ist das Woche für Woche so.
Ja, wenn du die Woche für Woche hast, dann hast du sie mal für dich, mal gegen dich. Das wird sich nicht verändern. Solange wir den VAR nicht haben in der dritten Liga.
Naja, über den Videoassistenten, da haben wir ja vor ein paar Wochen mal in unserem Spezial gesprochen. Ich finde, wenn ich die Szene sehe und sehe, wie der Schiedsrichter steht, dann braucht es da keinen Videoassistenten, sondern dann braucht es da einfach den Pfiff. Also ich weiß nicht, wie man das anders interpretieren kann, als da auf Strafstoß zu entscheiden. Du siehst, wie er getroffen wird. Es gibt ja auch keinerlei Anzeichen, dass der sich da einhakt oder hinfällt oder es keine Berührung gab oder sowas, sondern das ist ein Elfmeter und fertig aus. Und den darf man auch, und wir haben wirklich, wir loben die Schiedsrichter. Ich mache das auch in meinen Kommentaren. Ich kritisiere herzlich ungern, weil das machen viele andere zu Genüge. Aber in dem Fall muss das der Schiedsrichter sehen und auf Elfmeter entscheiden.
Und Strassi, du hast was Richtiges gesagt. Vom ganzen Bewegungsablauf her ist das keine, das ist keine Schwalbe. Du siehst das irgendwie vom fußballerischen Ablauf ist das ein Elfmeter. Und das ist am Ende für beide Mannschaften, kann das ja so viel ausmachen. Also es ist schon für die Alemannia eine unfassbar prekäre Situation. Und für Dynamo am Ende wirst du vielleicht sagen, wenn sie aufgestiegen sind, ich meine, das sagt Jannik ja schon die ganze Zeit, aber dann wird das ein Spieltag und eine Minute gewesen sein, die da auf jeden Fall die Weichen gestellt hat.
Ich glaube, das kann man auch festhalten vom Samstag, dass an dem Tag sich einfach die Qualität durchgesetzt hat und die war an dem Tag eben Haupe, Niklas Hauptmann, und eben die Effizienz, die Dynamo halt hat. Und das zeichnet dann eben auch ein Spitzenteam aus. Ich glaube, Backhaus hat selber gesagt, Effizienz ist eben auch Qualität. Das hat Dynamo gezeigt. Am Ende hatten sie halt auch sehr, sehr großes Glück mit dieser Elfmeterentscheidung. Ich finde es ein bisschen komisch, dass jetzt wieder dieses Thema aufgemacht wird. Wir brauchen den VAR in der dritten Liga. Also ich hoffe nicht, dass er irgendwann mal kommt, weil dann nehmen wir uns ja jegliche Emotionen aus dieser Liga heraus. Naja, aber im Grunde genommen hat Dynamo das Spiel jetzt gezogen am Tivoli. Es war ja auch die erste Heimniederlage für Aachen seit einer Ewigkeit gefühlt. Und es war für die natürlich jetzt ein Big-Point-Spieltag jetzt mit der Niederlage auch von Cottbus.
Also, dass Backhaus den Videoassistenten in dieser emotionalen Situation fordert, das verstehe ich schon, weil er damit ja sagt, wir sind eine Profiliga, erste und zweite haben diesen Videobeweis. Warum wir nicht? Weil wenn es den gegeben hätte, dann hätte der Videoassistent eingegriffen und sie hätten diesen Strafstoß bekommen und vielleicht dann am Ende einen Punkt geholt. Das verstehe ich schon, weil er hat ja keine andere Handhabe. Fakt ist nun mal aber auch, dass das sehr schwer sein wird, weil er eben halt auch eine Menge kostet. Es gibt ja auch gar nicht so viel Personal. Das kommt ja auch noch dazu. Also in den nächsten 3 Jahren braucht man nicht darüber reden, dass es einen Videoassistent in der dritten Liga gibt. Und nochmal, Videoassistent hin oder her, das tut mir leid, das muss der Schiedsrichter sehen, da muss er auf den Punkt zeigen. Da gibt es gar keine Zweifel, dass das ein Strafstoß ist. Das tut mir natürlich leid. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, ist es wieder die gleiche Alemannia Aachen-Leier wie in den letzten Wochen. Es ist wieder ein gutes Spiel. Es ist wieder ein Spiel, wo sie sich Chancen herausspielen. Es ist aber auch wieder ein Spiel, in dem sie teilweise kläglich die Chancen verdaddeln. Und wenn das auch in Zukunft so weiterläuft, dann steigt die Alemannia ab. Und da fehlt mir jetzt gerade so ein bisschen die Fantasie, wie man daran arbeitet. Also wie kann man einem Team vermitteln und irgendwie einimpfen, dass sie jetzt bitte schön die Tore schießen? Ich kann mir da überhaupt gar keine Erklärung mehr irgendwo rausschnitzen.
Ja, vielleicht ist es am Ende des Tages dann auch die Qualität, dass eben so diese eine Goalgetter nicht vorhanden ist. Benchop kommt dann von der Bank, hat ein Riesending. Wenn das reingeht, ist es irgendwie das Tor des Wochenendes oder das Tor des Monats möglicherweise. Aber der ist natürlich auch überhaupt nicht im Rhythmus. Und bei allen anderen Torschützen, Strujic ist eigentlich kein gelernter Goalgetter, hat aber trotzdem in der ersten Halbzeit da zwei Riesenchancen. Und wenn die Aachener mit 1-0 da in Führung gehen, wird das natürlich ein ganz anderes Spiel. Und wir kommen ja nachher auch noch zum Abstiegskampf und dann vielleicht auch nochmal zu Aachen. Aber vielleicht noch ein letztes Wort zum Videoschiedsrichter. Die Lautstärke der Diskussion um den Videoschiedsrichter, die wird natürlich davon bestimmt, wie das Spiel ausgeht. Ne? Wenn du 3-0 gewinnst und hättest noch drei Elfmeter kriegen müssen, dann ist es egal. Aber bei diesem knappen Spielausgang ist auch klar, die Aachener hätten diesen Punkt verdient gehabt. Und dann fühlt man sich natürlich auch um seine Arbeit so ein bisschen betrogen, wenn dann so eine Entscheidung einem die Punkte klaut. Und ja, klar, letztendlich kannst du es zusammenfassen mit: Dresden zieht das Spiel im Stile eines Spitzenreiters. Wenn du solche Spiele gewinnst, steigst du auf. Und aus Aachener Sicht genau das Gegenteil: wenn du solche Spiele verlierst, steigst du möglicherweise ab. Beides ist noch lang hin, beides ist noch nicht eingetütet. Aber wenn die Tendenz so weitergeht, dann wird das so kommen.
Aber was mir Hoffnung macht bei Alemannia ist ja, dass sie sich zumindest, also dass sie in ihrer Spielweise genauso geblieben sind, wie sie schon die ganze Saison über gespielt haben. Sie erspielen sich die Chancen, sie sind aggressiv, sie sind auch eklig. Stamm hat das ja auch selber betont nach Schlusspfiff. Solange das stimmt, wird es ja auf kurz oder lang wieder erfolgreich werden bei der Alemannia. Ja,
aber das Janik, sagen wir doch schon Janik, seit Wochen.
Genau. Und übrigens, 27 Spiele, 26 Tore. Ja, und die haben nur 6 Siege eingefahren. Also mir fehlt da irgendwie jetzt, vor allen Dingen im Endspurt, sind das keine Argumente für einen Klassenerhalt.
Und ich sage euch, das Ding gegen Dortmund vor 3 Wochen, das kann der Beginn gewesen sein. Da führst du 2-0 und gibst dieses Spiel, wo du klar besser bist, aus der Hand. Sie hatten ja in der Vergangenheit immer so, sie haben mal 2-3 Spiele nicht gewonnen, dann haben sie aber mal wieder einen Dreier eingefahren. Und das fehlt halt jetzt.
Aber lass es doch aus der anderen Perspektive sehen und erstmal bei Dresden und dem Aufstiegskampf bleiben. Die Dresdner stoßen diesen berühmten Bock um, gewinnen jetzt endlich dann auch mal auswärts, ne, nachdem sie jetzt zuletzt immer Pingpong hatten, zu Hause gewonnen, auswärts verloren. Und jetzt haben sie es auswärts eigentlich genau so gemacht, wie Thomas Stamm das vorher auch gefordert hatte. Mal auch so die Dinge annehmen, die man auswärts vorfindet. Und das ist in Aachen eine ganze Menge. Das ist natürlich das Stadion, das Publikum, was gar nicht so ungewohnt ist, weil ich glaube, vielen Dresdnern kam es genauso vor wie zu Hause, weil da sieht es halt genauso aus. Das Stadion ist ähnlich. Es ist eh nicht schwarz-gelb. Nur der Platz ist halt natürlich eine Katastrophe. Aber da sind sie irgendwie mit klargekommen. Sie haben dann am Ende des Tages Aachen niedergerungen. Und ja, das muss natürlich auch zum Portfolio eines Spitzenreiters dazugehören, dass du dann so ein Spiel auch mal überstehst.
Ja, und sie haben sich darauf eingestellt, was da kommt in Aachen. Und da weißt du, auf dem Tivoli, da brauchst du nicht anfangen mit kurzen Pässen, mit High-Tee-Tai, sondern da muss eben das passieren, was sie vor allen Dingen in der zweiten Hälfte ja gemacht haben. Sie haben einfach dieses 1-0 verteidigt. Ja, da gehört schlussendlich, das haben wir im Fußball schon 1 Milliarde Mal gesehen, natürlich auch ein bisschen Glück dazu. Aber es ist auch eine Qualität, sich auf das, was da gefordert ist, an diesem Tag einzustellen. Sie haben jetzt Dortmund 2 und dann entscheidet sich alles an der Hafenstraße. Also wenn Dynamo Dresden auch an der Hafenstraße gewinnt, dann sind sie auf jeden Fall safe schon mal Top 3. Ich meine, es sind glaube ich jetzt 8 Punkte. In dieser englischen Woche können sie zumindest schon mal den ersten Schritt gehen. Was man auf jeden Fall merkt im Vergleich zu den letzten Jahren ist, dass sie zwar auch in der Rückrunde jetzt nicht viele Spiele haben, wo man denkt, meine Güte, wie will man die denn schlagen? Aber sie verlieren auch nicht viele Spiele, sondern sie holen sich die Punkte, die notwendig sind. Und ich glaube, allen Dresdnern ist es jetzt auch drecksscheißegal, das sage ich jetzt mal so, wie diese 3 Punkte geholt werden. Hauptsache, die sind da und die steigen endlich auf. Sonst, glaube ich, fressen die sich da den Nudeltopf 3-4 Mal am Tag rein vor lauter Frust.
Und Yannick, es ist echt das, was du eben gesagt hast, brutale individuelle Qualität. Ne? Also Hauptmann ist einfach kein Drittligaspieler, der gehört höher, viele andere auch noch und das muss sich ja auf lange Strecke endlich mal durchsetzen.
Ja, und vor allem der Spielplan bzw. die englische Woche kommt ihnen jetzt total zugute, weil sich ja auch parallel Bielefeld und Cottbus beziehungsweise Bielefeld und Saarbrücken sich auch noch die Punkte nehmen. Also da kannst du in die Länderspielpause gehen und hast noch ein richtiges Polster. Jetzt hast du zu Hause Dortmund 2, du hast eben gesagt, Strassi ist auch eine Mannschaft, die gerade mal so gar nicht performt. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das eine ziemlich schwierige Aufgabe wird für Dresden, wenn du gegen so eine Mannschaft spielst. Trotzdem bleibe ich weiterhin bei meinem Take schon vor der Saison. Dynamo geht durch.
Und Bielefeld, ne?
Und Bielefeld, ja.
Aber eine Sache, Veggie, die für mich interessant ist. Jetzt stellen wir uns mal vor, Dynamo Dresden steigt auf in dieser Art und Weise. Dann ist das ja anders zum Beispiel als bei den anderen Aufstiegen. Dort waren sie immer die Mannschaft, die das Spiel machen musste. Dort waren sie immer die Mannschaft, die so dieses spielerische Element hatte. Und dann kamen sie in die zweite Liga und haben den Schalter nicht umlegen können, weil sie dann auf einmal andere Attribute zeigen mussten. Jetzt steigen sie vielleicht mit den Attributen auf, die in der zweiten Liga wichtig sind. Ich glaube, das könnte tatsächlich dann in den nächsten Jahren so ein bisschen zum Vorteil werden.
Ja, das ist ein guter Punkt, weil Dynamo muss sich natürlich dann versuchen, auch mal, also wir reden jetzt über einen Aufstieg, der sicherlich noch alles andere als sicher ist, aber du hast natürlich recht, der Verein muss ja mal versuchen, sich zu etablieren, vielleicht nach Magdeburger Art, ne? Also auch mal ein schweres Jahr durchgehen. Ich gebe dir in einem Punkt recht, es ist nicht mehr diese Mannschaft, die früher versucht hat, im Sturm spielerisch eine Liga zu erobern, wie das jetzt vielleicht eigentlich nur Cottbus macht. Find Saarbrücken spielerisch schon auch noch gut. Du hast recht, das könnte in einem Abstiegskampf könnten das Pfeile sein. Vor allen Dingen hast du auch Tempo jetzt mittlerweile vorne, wenn du dann nächstes Jahr nicht mehr immer das Spiel machen musst. Und im Mittelfeld, Hauptmann ist ja jetzt auch einer, ich bin bei euch, das ist ein Zweitligaspieler Minimum, aber das ist ja jetzt auch keiner aus der Feinkostabteilung, sondern das ist ja eher so Stratege, kann auch Zweikämpfe und so. Irgendwie symbolisiert der für mich so ein bisschen Dynamo.
Hat ja auch einen langfristigen Vertrag, ist ja auch so das neue Dynamo-Gesicht. Vom Verein.
Auf der anderen Seite musst du natürlich fragen, da Ferner schießt im Moment wieder mal alles kurz und klein, aber in der zweiten Liga hat es dann, siehe Nürnberg, auch nicht so richtig funktioniert. Das ist dann schon auch nochmal ein Unterschied, wenn du vor allen Dingen noch siehst, wie jetzt im Moment gerade die drei Aufsteiger des letzten Jahres in der zweiten Liga performen.
Ja, und dann haben wir dahinter jetzt den ersten FC Saarbrücken auf 2 geklettert durch den Sieg im Spitzenspiel zu Hause gegen Energie Cottbus. 2-1 gewonnen. Für Energie war es die dritte Niederlage in Folge. Saarbrücken marschiert jetzt weiter. Von den letzten 8 Spielen haben sie 6 gewonnen. Und unser lieber Kollege Stefan Fuckert war im Ludwigspark dabei und hat sich dann direkt nach Spielschluss oder ich glaube während des Abpfiffs dann mit einer Sprachnachricht bei uns gemeldet.
Ihr nennt mich immer so liebevoll den schönen V. Der schöne V tut jetzt mal was für seine Bräune und hat sich in die Virage S geschmuggelt, da wo der harte Anhang des ersten FC Saarbrücken steht und der jetzt in diesem Moment den 2-1 Heimsieg gegen Energie Cottbus bejubelt. Es brennt die Sonne und es ist ein Feeling wie in Spanien. Von der Stimmung, von der Sonne, vom Licht her. Und dahin soll ja auch die Mannschaftsfahrt gehen im Mai. Die ist ja schon geplant. Hat mir Kai Brünker verraten. Jetzt ist natürlich eine Frage, ob du dich dann nur an deinem Bier festklammerst oder ob du richtig geil deinen Aufstieg feierst. Das ist jetzt die Geschichte. Ich habe auf jeden Fall eine Aufstiegsreihe für Mannschaft des 1. FC Saarbrücken gesehen, die aus dem Nichts heraus getroffen hat. Ich verstehe mein eigenes Wort hier kaum. Es ist verdammt laut, fast ausverkauftes Stadion. Sie sind heimstark. Ich könnte jetzt auch dutzende andere Faktoren zusammenfassen, aber ich glaube, Saarbrücken hat es geschafft, über die Saison hinweg ihre Schwächen immer wieder auszumerzen, immer wieder besser zu werden. Und inzwischen sind sie so stabil unterwegs. Also wenn sie das Momentum nutzen und jetzt durchziehen, würde ich sagen, und ich habe es schon immer gesagt, für mich ein Aufsteiger. Weil in der Kabine alles funktioniert, wie mir Kai Brünker verraten hat. Rüdiger Ziel ist gar nicht mal so leise, wie wir das mal denken. Er hat ja immer so ein bisschen die Attitüde eines Geschichtslehrers, aber der kann wohl richtig laut werden. Also perfekte Kombination. Ja, und bei Energie Cottbus muss man sagen, die müssen in der Realität einchecken. In der Wirklichkeit, im Hier und Jetzt, das hat Pelle Wollitz auch gesagt, das war einfach über den Dingen schwebend, 24 Spieltage lang. Und jetzt langsam musst du dich damit abfinden, dass die nächsten 10, 12 Spiele einfach brutal werden. Da musst du eine ganz andere Mentalität zeigen, da musst du ganz, ganz anders spielen. Du wirst völlig anders wahrgenommen und das ist jetzt auch eine Reifeprüfung für die Mannschaft. So, ich schmiere mich jetzt mit Sonnenöl ein und komme mit einem schönen Tag zurück.
Also mir fallen da wirklich zwei Sachen zu ein. Der Pfau bewirbt sich hier als Nummer 5 Host. Also das sind ja mittlerweile Romanlängen und wahrscheinlich hat er nur so viel Zeit gehabt, weil er sein Auto hier noch 3 Stunden an der Zapfsäule da hängen lassen musste. Ich weiß nicht, ob einer von euch mit dem Pfau mal zu einem Auswärtsspiel gefahren ist. Es ist eine Katastrophe mit dem seiner E-Karre, wenn der da mit seinem Gartenschlauch-Steckgerät da irgendwo ankommt. Also hör mir auf, wirklich, da kannst du dich den ganzen Tag bräunen.
Ich habe mal mit ihm eine Fahrt gemacht nach Bielefeld. Auf der Rückfahrt mussten wir dann tanken. Und dann sage ich so, ja, aber wie lange dauert das? Ja, 20. Es wurden 45 Minuten, die ich mit ihm in der Tankstelle gestanden habe. Aber es war trotzdem schön. Außerdem freut es mich, dass ausgerechnet in Folge 69 wieder der Fuckert der Woche kommt. Ich glaube, das passt auch.
Ja. Becki, und inhaltlich... ich kriege gerade einen wütenden Anruf von Luisa Neubauer. Nicht rangehen, weil du hier so gegen E-Mobilität gepestet
hast. Ja, ich weiß, ja, klar. Das wird auch bei Klammrot etwas diskutiert.
Ich glaube nicht gegen E-Mobilität per se, sondern nur gegen Fuckerts Auto. Das hat irgendeine ganz, ganz genau. besondere Art und Weise.
Aber das scheint irgendwo, ich weiß nicht, wo sie das hergeholt haben. Das wäre, glaube ich, mit Rapsöl oder sowas irgendwie.
Aber inhaltlich zu Fucki, da hat er recht. Also Saarbrücken hat sich auf jeden Fall gemacht. Saarbrücken hat es kapiert. Saarbrücken hat einen Sprung gemacht im Vergleich zur letzten Saison. Saarbrücken zieht dieses Topspiel ja auch verdient. Saarbrücken hat einen Kader, den Rüdiger Ziel zusammen mit Jürgen Luginger zusammengestellt hat, der wirklich reif ist für den Aufstieg. Wie stark aktuell zum Beispiel Rabic funktioniert, hat jetzt schon 8 Scorerpunkte auf dem Zettel, jetzt auch wieder das Tor gemacht. Die Verteidigung gefällt mir sehr gut. Sie haben einen Top-Torhüter. Sie haben mit Sontheimer einen unbesungenen Helden auf der Sechserposition. Wirklich, der ist vermutlich einer der Top-5-Spieler der dritten Liga. Wir haben da noch nie drüber gesprochen, glaube ich, oder wenn nur einmal, weil das natürlich nicht auffällt. Der macht da so einen geilen Job. Rüdiger Ziel ist ja auch einer, der hat jetzt auch wieder dreimal in der Startelf gewechselt. Einmal musste er wegen Feiertagverletzung, aber dann kommt Multaub wieder rein. Aber an Sontheimer, da geht er nicht ran, weil er ganz genau weiß, das ist unser Mann, das ist unser entscheidender Mann. Der macht nach vorne, der macht nach hinten, der ist zuständig für die Statik, der hat einen Bauhelm auf. Ohne den geht gar nichts. Und das muss man einmal sagen, und das möchte ich auch so ganz klar sagen, dieser Sontheimer ist einer der geilsten Kicker der dritten Liga, weil er auch noch so für seine Mannschaft kickt. Da geht es nicht um, wie kann ich hier glänzen, sondern er ist wirklich dafür zuständig, dass seine Kollegen glänzen. Und so einen Spieler brauchst du. Und das wird einer der Faktoren sein. Dieser Sontheimer ist einer der Faktoren, warum der FCS hochgeht in die zweite Liga.
Punkt. Kann man genauso stehen lassen.
Genau, das lassen wir jetzt, das werden wir in den sozialen Netzwerken teilen. Eins möchte ich noch sagen zu der Serie, die eben Tobi angesprochen hat. 8 Spiele, 6 Siege. Vor allen Dingen, das sind ja Siege, die in der Vergangenheit nicht selbstverständlich waren. Du hast dieses Spiel in Unterhaching verloren, da haben alle gesagt, okay, das ist wieder der FCS, verliert bei den Kellerkindern. Dann schlägst du überzeugend Hannover 2, du fährst zu Viktoria Köln, das war ein Weichenspiel auch für beide, gewinnst das, obwohl du die schlechtere Mannschaft bist. Und das Spiel gegen Cottbus wäre in der Vergangenheit ein klares 1:1 zu Hause gewesen. Das gewinnst du jetzt auch. Das heißt, das ist eine ganz klare Weiterentwicklung von Saarbrücken vom Erlebnis auch zum Ergebnisfußball. Und deshalb wird es am Ende der Saison reichen.
Und vor allem, also mir sind 2 Sachen aufgefallen. Das eine, wir sprechen immer über den ruhigen Rüdiger Ziel, wie der sich gefreut hat beim Schlusspfiff, was da aus dem rausgebrochen ist. Also der hat schon das Gespür dafür, der weiß ganz genau, wie wichtig dieser Sieg auch war. Und man muss auch festhalten, Saarbrücken kann ja wirklich auch diese Spitzenspiele, ne? Also Dresden wird auch noch in den Ludwigspark kommen. Die sind da wieder eine richtige Macht geworden, haben jetzt alle 5 Heimspiele in diesem Jahr gewonnen. Also das wird alles andere als einfach dafür, die ganzen Gegner, die da hinkommen. Und wenn das mal so ist, dass da diese Magie versprüht wird im Ludwigspark, dann wird das richtig geil am Ende der Saison. Ich kann mir aber trotzdem bei dieser ganzen Euphorie jetzt rund um Saarbrücken, du hast alles richtig gesagt, Strassi, Kader, Sontheimer, die Breite und alle Treffen, ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass in einem so traditionellen Verein und unruhigen Verein wie Saarbrücken, dass das so stromlinienförmlich durchgeht bis Mitte Mai. Irgendwas passiert da noch. Ohne
aber,
dass
aber bisher war es doch super ruhig und genau das war doch, glaube ich, auch so ein bisschen der Kern, dass es dadurch, dass sie wirklich diese Kontinuität geschaffen haben in den letzten Jahren, lange am Trainer jetzt festgehalten, das lohnt sich einfach immer und es ist auch irgendwie, es ist ruhig geworden, man hört doch nichts.
Ich will es auch gar nicht schlecht reden. Es kann auch sein, dass es genau das ist, wodurch sie jetzt aufsteigen, aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, das kann jetzt so nicht so einfach so durchgehen bis zum Saisonende. Vielleicht sage ich das auch nur, weil ich ja noch Bielefeld auf die 2 getippt habe.
Aber du hast wahrscheinlich die Eindrücke noch der Vergangenheit. Und das ist für mich auch eines der entscheidendsten Dinge. Daraus haben sie einfach gelernt. Ja, also wofür machst du Fehler, wenn du nicht daraus lernst? Und ich glaube, die Gruppe ist so zusammengeblieben, zumindest was die sportliche Führung angeht. Es sind auch noch diverse Spieler da, die auch Enttäuschungen erlebt haben. Ich meine, die letzte Saison und auch davor die Saison, da waren sie auch immer mit dabei. Und das hat dann auch hier und da wehgetan. Und sie haben sich wahrscheinlich hingesetzt und gesagt, so, was fehlt uns denn? Und das haben sie geholt. Und das haben sie einfach. Da reden wir auch über einen Torhüter, der sofort Kapitän wird und der sicherlich auch in entscheidenden Situationen nicht nur auf dem Platz, sondern vor allen Dingen neben dem Platz einer ist, der da die richtigen Worte findet. Diese Mannschaft funktioniert schon seit Jahren im Übrigen. Ja, also was, ich kenne kaum eine Mannschaft, die privat so viel unternimmt wie der FC Saarbrücken. Das kann natürlich daran liegen, weil man da auch sehr gut weggehen kann, ja, und dann aber auch nicht in so vielen Lehen, sodass man sich vielleicht auch zufällig immer trifft. Aber da ist pure Homogenität und ein Coach, den du nicht lesen kannst. Aber muss man das denn immer? Rüdiger Ziel macht oft auch das Unerwartete. Und bislang fruchtet das. Und er hat sich gemausert zu einem der Top-Trainer in dieser Liga. Und ich glaube, der wird, vielleicht ist er ruhiger, vielleicht ist er nicht immer so am Lächeln und so weiter und so fort. Aber so ist halt sein Naturell. Aber ich glaube, wenn die aufsteigen, dann wird er sich auch mal eine Pulle Shampoos aufmachen. Und dann schauen wir mal, ob da nicht auch ein Firebeast in ihm steckt.
Und auf der anderen Seite haben wir jetzt eben Energie Cottbus. Ich habe es gesagt, dritte Niederlage in Folge. Kurz zuvor wurde offiziell gemacht, dass Pele Wollitz als Trainer weitermacht. Und jetzt sind sie erstmal von den Aufstiegsplätzen ja wieder zurückgefallen auf Platz 3. Und Pele Wollitz wurde danach dann aber nochmal relativ deutlich.
Sie können sicher sein, wir stehen auf. Jetzt erst recht. Jetzt macht Spaß, weil jetzt kommen diese ganzen, die meinen, sich da im Fußball dementsprechend zu verstehen. Und jetzt macht es Spaß und dann werde ich in den 11 Spielen mehrmals die richtige Mannschaft finden, die alles dafür tut, um die Gegner da oben so unter Druck zu setzen, weil die müssen alle und wir können und wir wollen und ab heute werden wir. Das ist eine klare Ansage.
Also ich glaube, jetzt müssen wir mal schauen, ob er da nicht jetzt einen Fehler macht. Wir haben ja Pele Wollitz zu Recht abgefeiert in den letzten Wochen und Monaten, auch weil wir gesagt haben, er hat sich entwickelt, er ist nicht mehr dieser Lederer, der einfach nur irgendwie immer ständig in irgendeine Kamera faucht und sowas. Auch das ist ihm ja, das war ja gar nicht nur Pele Wollitz. Aber jetzt hat man das Gefühl, der Grund, warum das alles so läuft, ist, weil irgendwelche Leute, Experten, was auch immer er meint, ihn und seine Mannschaft angreifen würden, weil jetzt irgendwas passiert, was jeder sowieso gesagt hat, was ja gar nicht stimmt. Wir haben gesagt, Energie Cottbus ist total stabil. Energie Cottbus hat in den letzten Jahren sich über die Regionalliga eine Identität zusammengearbeitet, die in der dritten Liga herausragend funktioniert hat. Energie Cottbus hat die ein, zwei kritischen Situationen in dieser Saison sofort wieder wettgemacht, wo wir gesagt haben, die werden nicht 5 Spiele in Folge verlieren. Und jetzt auf einmal sind sie in einer Situation, wo sie Spiele verlieren. Und da sagt doch keiner, hör mal zu, das haben wir erwartet oder sonst irgendwas. Ich habe gesagt, wenn sie am Ende Vierter werden, dann werden sie in Cottbus sagen, okay, es war trotzdem eine tolle Saison. Kann auch sein, dass ich damit falsch liege. Aber ich glaube, dass jetzt Angriffe irgendwie in Richtung Öffentlichkeit, damit will er ja auch seine Mannschaft nochmal scharf machen und irgendwie so ein gallisches Dorf nochmal irgendwie daraus erzeugen. Da weiß ich nicht, ob das Richtige ist. Da bin ich mir nicht sicher.
Ich glaube, er will jetzt so eine Wagenburg-Mentalität wieder erschaffen. Von den Niederlagen war ja eigentlich nur die in Stuttgart 2, die man nicht erwartet hat. Gegen Osnabrück war es schon auch mit viel Pech gegen die Mannschaft der Stunde. Jetzt hast du verloren in Saarbrücken, das ist alles okay. Ich bin in einem Punkt bei dir. Pele ist ja ein geiler Typ. Es gibt kaum jemanden, der mehr über Fußball weiß, auch über Historie als er. Und wenn du ihn siehst, du kannst ja mit dem auch richtig reden, wirklich, also gibt's ja gar nicht mehr so oft. Aber er lässt sich natürlich auch für das, was er spielen lässt, bisher feiern. Und ich habe überhaupt noch niemanden gelesen, der Cottbus kritisiert hat. Ich kenne niemanden, der sagt, die spielen jetzt arrogant oder die spielen Larifari. Überhaupt nicht. Ich glaube, er versucht jetzt mit seiner Mannschaft den gemeinsamen Feind da draußen zu sehen, obwohl es gar keinen gibt auf der Lichtung. Und klar ist auch, sie spielen morgen gegen Hannover. Das ist jetzt das Spiel der Spiele. Wenn du nämlich das gewinnst, ist irgendwann der Trend mal weg. Du spielst oben übrigens auch gegen hochkarätige Konkurrenz. Niemand erwartet von Energie Cottbus den Aufstieg. Ich sage trotzdem, die sind bis zum Schluss, bleiben die oben dabei. Die brauchen jetzt mal wieder einen Sieg und dann kommen die Automatismen auch wieder. Aber 3 Niederlagen, damit habe ich nicht gerechnet, damit hat er nicht gerechnet. Und jetzt versucht er in der Schublade für Trainerkniffe, Schublade 3D, Rollcontainer 4.0 rauszupacken. Jetzt sind es die Medien. Ist alles völlig okay.
Also ich muss erstmal sagen, Glückwunsch an Pele Wollitz, 400 Spiele für den FCE. Das ist natürlich eine Marke, die seinesgleichen sucht in Deutschland. Es gibt, glaube ich, nicht viele Trainer, die mehr Spiele haben für einen Verein, außer, weiß ich nicht, Streich, Rehagel oder Frank Schmidt. Nee, Winnie Finke. Schäfer ehrlicherweise nicht, ne? Die haben alle unter 400 gehabt.
Echt? Auch
Finke nicht, ja, ja. Das ist, also ich habe es gestern nochmal nachgeschaut, so grob, aber es waren nicht viele Trainer, die mehr Janik als 400 Spiele.
Janik, schau nicht grob nach. Sag uns, was du rausgefunden hast.
Ja, man kann es ja nicht genau nachgucken. Es ist ja auch so gestaffelt in diesen drei Amtsperioden von Pele Wollitz. Deswegen, aber ist auch alles egal. Was ich gut fand, auch vom Verein oder von ihm selber, dass man damit aufgeräumt hat, wie geht's jetzt eigentlich nächste Saison mit ihm weiter, dass da eine Klarheit herrscht. Ich glaube, das hilft auch so in der Kommunikation nach außen. Und ich dachte eigentlich, dass das so ein Booster wäre auch für dieses Spiel. Cottbus war ja gar nicht mal die schlechtere Mannschaft in Saarbrücken. Die hatten auch einfach nur Pech, dass sie dann auch die Chancen nicht machen. Das heißt, es war ein Spiel auf Augenhöhe. Und mit der Kampfansage jetzt, ich finde es zum Beispiel positiv. Ich finde, das nimmt da auch so ein bisschen Druck von der Mannschaft, weil er jetzt sagt, okay, das sind jetzt die Leute von außen, die jetzt irgendwie uns hier reintragen wollen, was hier alles schlecht ist. Jetzt, wie du sagst, Weggy, Wagenburg-Mentalität, jetzt hauen wir Hannover weg und ich glaube auch, dass sie deutlich gewinnen gegen 96.
Also was ich total spannend finde, ist, dass sich der Ton auf einmal, oder der Wind hat sich total gedreht in der Ausdrucksweise. Sie haben die ganze Saison immer nur davon geredet, wir brauchen diese Punktezahl, um halt nicht abzusteigen, 46 Punkte oder was das war. Und immer aus der Defensive. So, und jetzt hat er noch eine andere Frage gestellt bekommen nach dem Spiel von Stefan Fuckert, der gefragt hat, gefällt Ihnen diese Rolle jetzt so als Jäger nur noch auf Platz 3? Und dann hat Pele Wollitz gesagt, nee, überhaupt nicht, das passt mir gar nicht. Ich will auf Platz 1, weil das ein Ausdruck von Stärke ist. Und ne, und dann das andere haben wir eben gehört, wir werden wieder aufstehen und so. Jetzt auf einmal die totale Offensive, als hätte man ihm wirklich was weggenommen. Dabei, ich meine, das hat er auch gesagt, wir müssen gar nicht, die anderen müssen, wir können. Aber es klingt schon so durch, der will den ganzen Grill. Ne? Also,
hör mal zu.
Der will sich jetzt nicht mehr mit Relegation zufrieden geben, sondern Attacke. Und das ist ja eigentlich ganz schön. Ich finde das ja gut, weil das belebt das alles.
Ja, das ist ja auch eine Situation in Cottbus. Viele Spieler werden vielleicht gar nicht mehr dahin kommen, vielleicht in die zweite Liga aufzusteigen. Ne? Für einen Timmy Thiele ist das die letzte Chance, nochmal sowas Großes zu schaffen. Wenn Pele Wollitz mit Cottbus aus der vierten durchmarschiert in die zweite Liga, das ist, also da redet keiner mehr über Ede Geier in Cottbus. Das ist einfach historisch dann auch, ne?
Aber es ist ja wohl klar, dass das, was in der Öffentlichkeit gesagt wird, total konträr ist mit dem, was im Inner Circle gesagt wird. Natürlich wollte Cottbus schon viel früher, als sie gemerkt haben, was haben wir für einen Lauf, was haben wir für Punkte, da oben bleiben und aufsteigen und sowas. Natürlich will Pele Wollitz mit Cottbus in die zweite Liga aufsteigen, auch schon vor 2 Monaten. Ich glaube zum Beispiel, dass Pele Wollitz so schlau ist, wie Veggie es gerade gesagt hat, der wusste schon lange, dass er weitermachen wird als Trainer und Sportdirektor. Er hat nur auf den Moment gewartet, wo er das veröffentlichen kann, weil er ganz genau davon ausgegangen ist, irgendwann kommt vielleicht noch mal eine Situation, wo es bei uns stockt. Und dann braucht es einen emotionalen Push. Und den hat er jetzt gewählt, diesen emotionalen Push, mit, ich hab's vor der Mannschaft gesagt. Es gab minutenlang Standing Ovation. Das passiert sonst nur in jedem Laden, egal wann, zu welcher Uhrzeit in Köln, wenn Thomas Wagner die Tür betritt. Es ist sowas von, und das ist das. Und deswegen verstehe ich auch Pele Wollitz nicht. Also niemand kritisiert Energie Cottbus. Jeder feiert Energie Cottbus. Die Art und Weise, die Spieler, Pele Wollitz himself, die Fans mit der geilen Stimmung im Stadion der Freundschaft. Ich würde mich so freuen, wenn sie sich belohnen am Ende und zumindest auf Platz 3 einreiten, weil ich glaube, dass Dresden und Saarbrücken vielleicht jetzt davonziehen. Und dann hat Pele Wollitz sowas von alles richtig gemacht. Chapeau.
Aber eins muss man vielleicht auch noch sagen. Ich bin vollkommen bei Tobi. Ich finde es jetzt richtig geil, dass du jetzt sagst, du hast die Punkte, um nicht abzusteigen und jetzt lässt du die Saison nicht austrudeln und erzählst irgendwas von, ja, war ja trotzdem gut für einen Aufsteiger. Jetzt sagst du, wir wollen aufsteigen mit allen Konsequenzen, dass dir das auch vielleicht um die Ohren fliegt, wenn du es am Ende nicht machst, dass das dann nächstes Jahr schwieriger wird. Du spielst Fußball, um etwas zu gewinnen. Und Cottbus hat die spielerischen Mittel. Sie haben jetzt einen kleinen Hänger ergebnismäßig. Wollitz schwört die Mannschaft nochmal zusammen. Er hat die Karte mit der Verlängerung gezogen. Jetzt gucken wir mal, wie sie morgen gegen Hannover spielen. Ich sehe diesen Feind von außen auch nicht, aber mir gefällt es, dass sie jetzt sagen, wir wollen aufsteigen.
Und von hinten wird jetzt auch nicht der ganz große Druck ausgeübt, zumindest nicht am vergangenen Wochenende, denn die Verfolger haben Federn gelassen. Bielefeld verliert 1-2 in Verl, Ingolstadt verliert 0-2 in Rostock. Das ist für die natürlich auch ein Rückschlag. Also das darf dir dann eigentlich nicht passieren, wenn du nochmal die Chance haben willst, oben auch mit dran zu bleiben.
Ingolstadt hat so ein bisschen das Problem, wie was Dresden halt vor ein paar Wochen hat. Es reicht halt nicht, sich einfach auf die Heimspiele zu verlassen. Das ist zu dünn. Du musst halt auswärts auch was holen. Wir waren ja vor 2-3 Wochen in Essen, als sie da gespielt haben. Da waren sie gut, aber haben nichts geholt. Jetzt war es in Rostock wieder so. So wird es einfach am Ende nicht reichen. Und Bielefeld, das hat mich schon sehr überrascht, dass man dann in Fair mit diesem Lauf nichts holt. Man hat sich zweimal wirklich verarschen lassen bei Standardsituationen. Verschenkt dann so eine gute Ausgangssituation. Also die haben ja vorher 3-4 Mal in Folge gewonnen mit dem Pokalspiel dazwischen. Und wie schnell dann diese Stimmung auf einmal wieder kippt, das ist so krass. Jetzt ist wieder so ein großer Abstand nach oben. Jetzt kommt zum Glück, sage ich, zum Glück kommt am Dienstag jetzt Saarbrücken, weil du kannst es irgendwie direkt reparieren. Ein Heimsieg ist Pflicht, müssen wir gar nicht drüber reden. Wenn sie da verlieren, ist das Ding eigentlich schon fast gelaufen.
Ich bin so fasziniert. Wagner ist eine Banane. Er wirkt so ausgemergelt. Was war los?
Ich habe jetzt einfach, brauche jetzt gerade nochmal Saft hier gerade.
Aber apropos Bielefeld, Yannick, wir haben da ja was gehabt letzte Woche. Und zwar den wunderbaren Hoodie von Mitch Kniat. Nicht von ihm persönlich getragen, aber es ist eben dieser Pulli, den er sonst immer trägt. Den wollten wir ja verlosen. Das wollen wir heute machen. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das jetzt hier übers Internet wird wie eine OP am offenen Herzen, weil Yannick jetzt den Gewinner ziehen wird. Also ihr konntet mitmachen, konntet uns schreiben oder konntet uns auf unser 4:3-Handy schreiben, wenn ihr diesen Pulli haben wollt. Und den Gewinner wollen wir jetzt ziehen und dann anrufen. Ob das funktioniert, wie das funktioniert.
Also ich habe die letzten 20 Sekunden von dir nicht gehört, aber jetzt bin ich wieder da.
Ja, wir haben dich nur stöhnen hören und dich nicht mehr im Bild gesehen.
Also man kann ja mal sagen, es ist ja ein Podcast, das sehen die Leute ja nicht. Yannick hat Pullover geholt, hat Fischerhut geholt, wo wahrscheinlich die Lose drin sind.
Und genau, Fischerhut vom VfL Osnabrück aber.
Ja, das würde ich jetzt vielleicht nicht so laut sagen. Und jetzt wird gezogen und angerufen, ist richtig.
Genau, es ist wirklich Wahnsinn. Wir haben echt sehr, sehr viele Zusendungen bekommen. Über 50 Stück, habe ich mir sagen lassen. Die habe ich jetzt gestern alle fein säuberlich ausgedruckt, in kleine Lose verpackt und jetzt in diesen Fischerhut geschmissen. Und jetzt würde ich vorschlagen, ziehe ich hier einen...
Moment mal, warum zieht die Claudia nicht? Also als Losfee, ist sie nicht da?
Die muss arbeiten.
Die ist nicht da, die ist Dekogras kaufen.
So, jetzt wird hier gezogen. Und es ist...
Uppala.
Hilfe.
Es fällt ihm das los runter.
Der Sebastian Seppo Russa. Der hat geschrieben... Dadurch, dass ihr das Thema Krebs hattet bei Kindern, würde ich den Pulli gerne versteigern wollen und das Geld an eine Stiftung überweisen. Würde gut zur Folge passen. Hat er recht?
Ja,
sehr
wunderbar.
Gut.
Ja, dann probieren wir es doch mal beim Seppo.
Seppo aus Saarlouis wettet.
Grüße.
Ja, hier ist 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Ist da der Seppo?
Genau, ja. Hallo.
Seppo aus Saarlouis.
Genau, da hat er recht. Großer FC-Fan.
Wie geht's dir?
Ja, super soweit bei der Arbeit, wie deinem dann halt geht.
Ja, was für eine Arbeit musst du machen oder darfst du machen gerade?
Ich bin Ingenieur Elektrotechnik, Projektabwicklung.
Und nach so einem Wochenende fällt das natürlich wesentlich leichter, ne, wenn man jetzt seine Mannschaft hat siegen sehen.
Oder nach ein paar Bierchen umso schwerer.
Ah, warst du im Stadion?
Ja klar, logisch. Ah, okay. Dauerkarte.
Ja, ich bin ein bisschen überrascht. Also wir verlosen hier einen Mitch Kniat-Pulli und der geht nach Saarlouis zu einem FCS-Fan. Das ist ja so vereinsübergreifend herrlich. Bleibt alles in der Magenta-Familie.
Ja, genau so. Beziehungsweise er soll ja direkt wieder auf den Weg gehen.
Ja, das ist eine ganz tolle Idee. Erklär nochmal, was möchtest du mit dem Pulli machen?
Also ich hatte mir überlegt, gerade weil ihr in der letzten Folge hattet ja immer drüber gesprochen, mit krebskranken Kindern und sowas. Das heißt, ich wollte den Pulli versteigern und wollte das an irgendeine Organisation mit Kindern. Welche genau, weiß ich noch nicht, aber irgendwas mit krebskranken Kindern. Wollte ich den Pulli versteigern und dann eben das Geld spenden direkt. Da findet sich sicher ein Bielefeld-Fan, der das dankend annehmen würde.
Das ist eine sensationelle Idee von dir, finde ich. Dann halt uns bitte auf dem Laufenden auch, wo man das dann ersteigern kann. Das werden wir hier dann natürlich auch mit pushen, würde ich sagen. Ich finde es toll. Seppo aus Saarlouis. Und jetzt hoffentlich greifst du gleich in deine Mittagessen-Box, in deine Lunchbox und da ist eine Leona drin.
Ja, klar, wie es sich für einen Saarländer gehört. Fehlt nur der Schwenker, aber die Leona ist drin. Ja.
Aber Seppo, kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren, dass du den Bielefeldern nicht nur einen Aufstiegsplatz wegnimmst, sondern jetzt auch noch den Pulli? Das
ja, sie haben ja umso mehr die Chancen, ihn wieder zurückzuholen. Wenn sie genug bieten, geht es sogar noch an einen guten Zweck. Und ein bisschen Chance haben sie ja noch im DFB-Pokal. Der Aufstiegsplatz ist weg, aber wer weiß, wie Cottbus noch reagiert.
Und es gibt ja jetzt das direkte Aufeinandertreffen.
Genau, ja.
Ja. Bist du da auch dabei? Bist du ein Auswärtsfahrer?
Nee, leider nicht. Früher ja, aber seit die Kinder da sind, nicht mehr so.
Aber ja. Dann haben wir einen heißen Tipp für dich. Magenta Sport ist die Lösung.
Ja, das wird auf jeden Fall angeschaltet.
Wunderbar. Herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Herzlichen Glückwunsch und halt uns auf dem Laufenden. Ganz toll, Seppo aus Saarlouis, das werde ich auch jetzt nicht vergessen, weil das ist so, das hört sich so schön an, ne? So Seppo aus Saarlouis. Vicky, sagst du auch noch was oder schön. Was ist hier los?
Ne, ich habe diese Völkerverständigung zwischen dem Saarland und zwischen Ostwestfalen habe ich sehr gerne gehört und ich finde es geil, dass er morgens dann sagt, ne, nicht gut, sondern hat noch einen leichten Schädel vom Wochenende, weil er hat sich richtig einen reingestellt am Samstag. Das gefällt mir gut, muss ich sagen.
Wir hatten ja auch allen Grund dazu.
Ja.
Seppo, dann nochmal vielen Dank. Glückwunsch zu dem Pulli. Danke für die tolle Aktion. Halt uns auf dem Laufenden und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal im Stadion.
Gut, machen wir so. Wunderbar. Dankeschön und weiter so von euch.
Machen wir.
Immer wieder Spaß mit dem Podcast. Gut, danke schön.
Danke, Seppo. Danke dir. Tschüss.
Ja, tschüss.
Bei so Gewinnspielen würde es jetzt heißen, bitte bleib noch in der Leitung.
Ja. Ich dachte eigentlich, Veggie wird noch irgendwas sagen, sobald das Thema Saarlouis aufkommt, weil irgendeine fußballerische Verbindung gibt es da sicherlich auch.
Der FSV Saarlouis musste wieder von unten jetzt anfangen. Ehemaliger Kollege von uns ist da jetzt im Präsidium. Und der hat auch schon mal eine Aktion gestartet für Neunkirchen. Wir könnten mal bis Saarland fahren. Längst vergangene Grounds, der Kieselhumus, das Ellenfeldstadion. Einfach schön.
Aber mit vollem Tank bitte, ne?
Die 4:3 Saarland-Tour mit dem E-Auto von Stefan Fuckert.
So, dann blicken wir jetzt mal in andere Tabellenregionen und gucken mal auf den Abstiegskampf. Und da hat natürlich vor allem mal wieder Rot-Weiß Essen Big Points gelandet. 1:0 zu Hause gewonnen gegen den direkten Konkurrenten, gegen Mannheim. Essen jetzt seit 7 Spielen ungeschlagen, 6 davon haben sie gewonnen. Zuletzt auch 3-mal ohne Gegentor. Also Essen ist irgendwie das neue Osnabrück. Und dazu gibt es ja auch noch ein paar erfolgreiche Personalien oder Vertragsverlängerungen. Jakob Golz hat seinen Vertrag verlängert, Rios Alonso auch. Das ist aktuell ein Essen, wo die Sonne scheint.
Ja, also wer hätte das gedacht? Also guck mal ein paar Folgen, was würde ich sagen, Folge 60 oder so oder Folge 58, schaut da mal rein. Das war Untergangsstimmung, also nicht nur, weil wir haben ja einfach nur die aktuelle Lage besprochen. Aber wie man in so kurzer Zeit so einen Sprung machen kann und im Winter, ja, haben die sich wahrscheinlich die Köpfe eingeschlagen, da ist wahrscheinlich Blut geflossen und dann richtige Entscheidung mit Uwe Koschinat, das haben wir ja auch hinterfragt, das haben wir schon tausendmal besprochen, er hat da das Feuer entfacht, die Spieler, die Mannschaft, Veggie hat es auch schon mehrfach gesagt, das ist kein Team mehr für einen Abstiegskampf. Es sind übrigens noch 33 Punkte zu vergeben. Wenn die alle holen, haben die 69. Ich weiß nicht, Yannick, kann man dann noch aufsteigen?
Klar.
Ja.
Also 1000 ist eins mit 62 Punkten aufgestiegen oder so.
Dazu jetzt die Weichen gestellt, also Golds zu verlängern. Man muss dazu sagen, ich glaube, es ist eine Ausstiegsklausel drin, sodass es dann zumindest, wenn es weh tut, teuer wird für denjenigen, der ihn holt. Denn Jakob Golds, da müssen wir uns, da gibt es keine zwei Meinungen. Das ist ein Torhüter, der ist in der dritten Liga natürlich eigentlich unterbeschäftigt. Und José Enrique Rios Alonso, da hört man ja schon vom Namen, wo er herkommt, aus Stuttgart, macht jetzt weiter. Das ist wirklich Gratulation an alle da bei Rot-Weiß Essen. Besser geht's kaum.
Ja, vor allem machen sie ja auch sie lernen aus ihren Fehlern, ne? Das haben wir letztes Jahr diskutiert. Schapina weg, Harenbrock, Vertragsverlängerung, erst ganz, ganz spät irgendwie entschieden, dass er dann weg ist. Also sie verlieren nicht diese ganzen Leistungsträger. Natürlich muss man jetzt bei Eitschberger und Brumme mal schauen, was da passiert. Aber sie machen nicht den gleichen Fehler wie letztes Jahr. Sie haben natürlich jetzt diesen Mega-Lauf mit dem UWE. Gestern gab es ja auch Sprechchören, der RWE ist wieder da. Also es ist ja wirklich eine Uwe-Mania, was da gerade passiert in Essen. Aber sie machen vor allem in den Sachen Kaderplanung nicht den gleichen Fehler, haben für nächstes Jahr ein unfassbares Gerüst. Und wenn das so weitergeht, dann haben wir da schon den ersten Titelkandidaten für nächstes Jahr.
Also Ich möchte drei Sachen festhalten. Ich bleibe dabei, die Kaderplanung im Sommer war eine Katastrophe. Die Kaderplanung im Winter war Note 1. Und was sie jetzt spielen, ist aller Ehren wert. Sie reiten diese Welle. Das ist eine Top-Mannschaft, die aber jetzt auch, und das macht Uwe auch gut, der die jetzt auch so laufen lässt. Die Euphorie ist da, das Wechselspiel mit den Fans. Ich habe selten eine Saison gesehen, wo ich vorher gesagt hätte, eine Mannschaft und die Verantwortlichen, also ein Club, hat so viele Fehler gemacht und hat sie aber auch so eindrucksvoll korrigiert.
Also Note 1 würde ich dir noch ein bisschen widersprechen, vielleicht eine 1 minus, weil eine 1 wäre es gewesen, wenn sie jetzt noch jemanden geholt hätten, der wirklich auch vorne richtig netzt. Ne? Den haben sie jetzt immer noch nicht, das können sie kompensieren, weil zum Beispiel ein Arslan jetzt das macht, wofür man ihn geholt hat. Er trägt jetzt das Team, auch mit seiner Torgefahr, macht
aber
diesen tollen Freistoß.
Aber Tobi Martino findet ja auch Spieler.
Und bereitet ja auch vor und so, aber du weißt, was ich meine. Ich meinte jetzt diese Diskussion, die wir in Essen schon, keine Ahnung, wie lange haben wir? Seit Engelmann haben wir die eigentliche Diskussion.
Aber Tobi, auch dazu hat ja Rot-Weiß Essen bereits einen Transfer mit Janssen in der Pipeline. Also der kommt ja im Sommer. Das ist dann ein Neuner, den vielleicht Martinovic auch benötigt, um ihn herumzuspielen, um dann aus der Tiefe sozusagen die Torgefahr zu erzeugen, die in ihm steckt. Absolut. Ich meine, 8 Spiele, 4 Scorerpunkte. Glaubt mir, also es gibt keinen, der mehr treffen will und endlich dieses Tor machen will als Martinovic. Es gibt aber auch keinen, der das kompensiert, also der jetzt nicht verrückt wird. Der freut sich trotzdem. Der ist kein Stinkstiefel. Der malocht das, was du brauchst an der Hafenstraße. Aber trotzdem hast du recht, Tobi. Denn den Neuner, der da vorne knipst, das ist er noch nicht, aber das, da bin ich mir sicher, auf Strecke. Spätestens nächste Saison mit Janssen wird Martinovic einer, der macht dir 15 Buden.
Soll auch jetzt gar keine Kritik gewesen sein, deswegen doch, auch nur die 1 minus, womit ich auch immer noch zufrieden gewesen wäre im Abi. Mit einer 1 minus.
13 Punkte.
Wisst du oder wer?
Ja, in Geschichte ja. In Mathe waren es 4.
Was war deine Abi-Note, Veggi?
Mein Abischnitt war 2,6. Ich habe aber im mündlichen Abitur in Religion 14 Punkte gemacht.
Im mündlichen war Veggie schon immer stark.
Ja, komm, ich wollte es jetzt einfach stehen lassen. Herzlich willkommen zur Folge 69, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hatte übrigens Abischnitt 3,7, habe ich das schon mal gesagt?
Hm? Ja. Bin stolz auf dich, mein Sohn.
Ich habe es gerade noch so geschafft. Aber wir wollten über Rot-Weiß Essen sprechen und Yannick sitzt da und will, glaube ich, noch was sagen.
Nee, alles gut. Also ich bin alles losgeworden.
Ja, bei Essen haben wir jetzt aber genug gesprochen, würde ich sagen.
Ja. Dann reden wir über den Waldhof, oder?
Ja, für mich ist auch seit gestern klar, dass Essen nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun hat. Also das ist, würde mich stark wundern, wenn die sich da nochmal reinziehen lassen würden.
Okay, aber es muss ja am Ende 4 Mannschaften geben, die absteigen. Jetzt haben wir schon, glaube ich, zuletzt gesagt, Veggie, du hast es ja auch gesagt, Haching und Hannover sind weg. Die können sich nicht mehr retten. Das ist Fakt. Und jetzt müssen wir nochmal so den Kreis machen. Wenn Yannick sagt, Essen ist raus, was ist mit 60 München mit 35 Punkten? Sind die dann noch drin?
Die sind ja,
natürlich,
drin.
Natürlich.
Die sind drin. Auch Essen ist ja theoretisch noch drin. Aber ich finde auch bei 60 zeigst du jetzt, dass 2 ganz wichtige Spiele gewonnen. Eine gewisse Stabilität ist da. Also die beiden sind für mich, wenn du mich jetzt fragst, vom Tippzettel verschwunden als Absteiger.
Okay, dann beginnen wir bei Dortmund 2 bis zum Waldhof. Es trifft entweder Dortmund, Sandhausen, Osnabrück, Aachen, Stuttgart 2, den Waldhof. 2 von denen gehen auch noch mit runter. Und da bin ich mir sicher, dass Sandhausen und der Waldhof und Aachen, diese 3, da bin ich mir gerade gar nicht so schlüssig, wie es da mehrfach 3 Punkte geben soll.
Also es gibt ja jetzt das ganz entscheidende Duell Mannheim gegen Sandhausen. Ne? Danach sind wir, glaube ich, sehr viel schlauer.
Genau, ich habe gestern das Spiel Mannheim in Essen gesehen und muss sagen, der Waldhof hat so ein gutes Spiel abgeliefert, dass die hatten Chancen ohne Ende. Die haben wirklich auch so einen richtigen Drittliga-Fußball gespielt, körperlich. Die haben sich einfach nicht belohnt. Wenn sie so auftreten zu Hause gegen den SVS, dann wird das für mich eine klare Nummer eigentlich. Das Problem ist halt nur, dass jetzt mit Ferrati einer fehlt, der irgendwie super entscheidend ist für dieses Spiel. Sowieso ist mir aufgefallen, in dieser englischen Woche gefühlt gibt es 25 Gelbsperren. Also jede Mannschaft hat irgendwie einen, oder einen entscheidenden Spieler, der nicht mitmachen darf. Auch Bahn zum Beispiel für die Alemannia in Ingolstadt gesperrt. Das wird schon spannend. Aber deswegen mache ich mir beim Waldhof eigentlich weniger Gedanken als beispielsweise bei Sandhausen oder auch bei Dortmund 2, weil das ist so ein richtig schleichender Niedergang. Du merkst, diese Mannschaft, die sonst immer so absolut von ihrer Offensive gelebt hat, auch von ihrer Effizienz, weil sie eben vorne mit Hetwa jemanden hatten, der die Buden gemacht hat, die sind so auf einem absteigenden Ast, spielen jetzt in Dresden. Also wenn Hetwa nicht zurückkommt, mache ich mir eigentlich große Sorgen um den BVB, dass die da richtig unten mit reinrutschen.
Also ich mache mir um den BVB gar keine Sorgen. Ich mache mir auch um Stuttgart keine Sorgen und um Hannover keine Sorgen. Ich möchte sogar, dass die drei absteigen. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich nicht schätze, was da läuft. Ich finde zum Beispiel Dortmund 2 kannst du dir gut angucken. Ich ziehe alle Hüte für Stuttgart, weil wir die eigentlich immer schon alle abgeschrieben haben und die gewinnen immer wieder. Aber ich brauche keine zweite Mannschaft in der dritten Liga und deshalb wäre mir das am liebsten, wenn es so wäre. Ansonsten halte ich Sandhausen und Aachen für brutal gefährdet. Über Aachen haben wir gesprochen. Sandhausen haben wir letzte Woche. Da ist ja kein, es ist ja nicht aufzuhalten. Und ich glaube, ich sag's mal so, der Verlierer des Spiels Mannheim gegen Sandhausen hat ganz, ganz schlechte Karten.
Und da bin ich dann wieder beim Waldhof. Ich verstehe das alles. Auch dieses haben gut gespielt und so weiter und so fort. Das können wir auch über 8 Millionen andere sagen. Am Ende geht es jetzt um die nackten Ergebnisse. Du brauchst jetzt Punkte, du brauchst Siege, allen voran zu Hause. Und der Waldhof steht seit Wochen unterm Strich. Also das ist der Fakt. Da geht es nicht nach Gefühl, sondern da geht es nach Fakten. Der Waldhof hat 11 Mal verloren, hat nur 7 Siege geholt, hat 31 Tore geschossen. Sie leben von ihrer guten Defensive, das muss man sagen. Also und auch vom Torverhältnis, glaube ich, -1, 31, 32. Das ist etwas, wo man sagt, da haben sie auf jeden Fall einen Faustpfand anderen gegenüber. Aber nur weil der Waldhof gut spielt, werden sie die Klasse nicht halten. Mir gefällt in der ganzen Saison die Art und Weise, wie der Waldhof agiert, wie Themen angegangen werden. Mir gefällt dann hin und wieder auch, wie sich der Trainer gibt und sowas. Die Spielidee, das alles gefällt mir nicht. Am Ende würde ich mir wünschen, wenn so ein großer Club, ein Traditionsclub, wir kommen gerne hin zum Waldhof, dann nochmal den Kopf aus der Schlinge zieht. Das dann aber 2 Saisons hinterher. Wenn man dann jetzt aber nicht die richtigen Schlüsse zieht und nächstes Jahr wieder da unten hängt, dann ist es irgendwann soweit.
Aber Strassi, da muss ich dir jetzt gerade widersprechen. Das erste Mal, seit ich dir mit 6 die Windeln gewechselt habe. Die haben 7 Punkte aus 3 Spielen geholt vor diesem Spiel jetzt am Wochenende. Yannick hat gerade gesagt, die haben gestern gut gespielt. Ich finde, dass der Waldhof in einer guten Phase drin ist und ich sehe auch nicht, dass die Nerven verlieren. Ich glaube, dass sie gegen Sandhausen gewinnen. Das war vor den 3 Wochen viel, viel schlimmer und seit dem Saarbrücken-Spiel ist ein ganz klarer positiver Trend da.
Okay, aber trotzdem stehen sie auf Platz 18 und wir müssen, glaube ich, nochmal die 2 Spiele abwarten, dann können wir in der nächsten Folge dann nochmal drüber sprechen. Für mich geht's ja auch nicht, ich sage ja auch nicht, der Waldhof geht runter, sondern ich sage, der Waldhof wird dann aber schlussendlich kurz vor knapp den Kopf aus der Schlinge ziehen und dann muss es einfach eine Strukturänderung oder wie auch immer man das nennen darf, muss es geben. Diese Mannschaft muss verändert werden. Das Gesicht, die Statik, die Idee, das wäre dann zum 2. Mal so kurz vor Schluss noch von der Klippe, wo man eigentlich runterfallen würde, dann doch nochmal rückwärts zurückgegangen. Mir gefällt so dieses Gesamtkonstrukt einfach. Da habe ich ein schlechtes Gefühl. Das ist ja nur das, was ich sage.
Und der VfL Osnabrück? Erste Niederlage unter Marco Antwerpen an einem tollen Freitagabend, ne? Das große Choreografie, 50 Jahre Flutlicht. Jetzt ist es auf einmal wieder ganz eng. Also wir haben immer gedacht, Osnabrück hat gefühlt mit dem Abstieg auch nichts mehr zu tun, sondern die greifen vielleicht sogar noch oben an. Aber es ist eben nur ein Punkt vor der Abstiegszone. Aber dafür ist natürlich jetzt ein Trainer da, der dafür sorgt, dass sie jetzt nicht ins Denken kommen, glaube ich.
Ja, der hat natürlich jetzt eine Werkzeugkiste, das, was Strassi eben bei Wollitz angesprochen hat mit der Vertragsverlängerung oder wie mache ich nächstes Jahr weiter. Das hat natürlich Antwerpen jetzt auch im Petto, ne? Diese ganzen Werkzeuge, die man jetzt so anwendet. Das Spiel am Freitag, hatten wir auch einen ähnlichen Fall wie in Aachen gegen Dresden. Dieser Elfmeter kurz vor Schluss an Gnase, den musst du natürlich auch geben. Auch wieder so eine Sache für den Videobeweis, obwohl ich ihn nicht haben möchte. Aber klar, das muss der Schiedsrichter sehen. Trotzdem war das nicht der Grund, warum Osnabrück das Spiel verloren hat. Irgendwie kam vielleicht war es auch alles zu aufgepusht. Wegen dieser Choreo, wegen diesem 50 Jahre Flutlicht, diese Mega-Zeremonie vorweg. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, Veggie, aber irgendwie fehlte mir da so die letzte Galligkeit, so das letzte wilde Spiel irgendwie von Antwerpen.
Ja, also ich muss erst mal sagen, ich weiß nicht, wer die Sendung gesehen hat. Das möchte ich auch hier mal machen, obwohl ich immer weiß, dass er es nicht mag. Also was Yannick in so einem Vorlauf da als Sendeplaner rausholt, das ist Wahnsinn. Er hat sogar das Licht mit angemacht. Es war ganz, ganz toll. Ich werde langsam alt und habe zwei wichtige Sachen vergessen, aber das nur am Rande. Also Yannick, große, großartige Leistung. Es war alles viel zu viel, muss man ehrlich sagen. Also du hast ja... Der VfL Osnabrück muss manchmal auch so ein bisschen aufpassen bei allem. Wir sind total gerne da und wir haben Antwerpen gelobt und wie die Mannschaft spielt. Aber wir tun auch manchmal so, als wenn die Bremer Brücke San Siro ist. Das machen wir alle so ein bisschen. Und wenn Antwerpen nach dem Spiel sagt, meine Mannschaft war von Anfang an nicht da, obwohl die natürlich den Elfmeter kriegen muss, das war ein Unentschieden-Spiel, dann ist das schon ein Alarmsignal, was wir hier besprochen hatten, dass du dann, wenn du überm Strich bist, halt nicht nachlassen darf. Ich nehme die Werkzeugkiste von Strassi auf und sage auch, Antwerpen hat genug da drin, um das zu schaffen. Das ist im Waldhof letztes Jahr auch gelungen. Aber das war keine gute Leistung von Osnabrück. Und eins möchte ich auch noch ganz kurz hier anmerken. Ich war erschrocken, wie asozial viele Osnabrücker Fans Fabian Klos angemacht haben. Also das fand ich richtig beknackt. Ich kann mich nicht erinnern, dass Fabian Klos, und ich bin noch nicht dem sein Bodyguard, dass der mit Bielefeld schlechte Worte über Osnabrück verloren hat. Also wenn du einen Fernsehexperten 2 Stunden vor der Sendung und 1 Stunde nach der Sendung anpöbelst, weil er mal in Bielefeld gespielt hat, dann muss ich sagen, den haben sie alle ganz schön schwer ins Hirn geschissen.
Klare Worte würde ich genauso unterschreiben. Das war, ich habe das auch im Fernsehen dann verfolgt. Das war natürlich Wahnsinn. Das ist natürlich der Rivalität geschuldet. Also da hat sich
Was soll das? Das ja, ist noch nicht mal der Haupt. Der hat gespielt. Es gab auch ganz viele, die waren, ey, cool, dass du mal hier bist, ein Foto machen. Gab's auch. Will ich überhaupt nicht verschweigen. Aber das ist gestört. Punkt.
Also, es ist gestört. Absolut. Es ist gestört. Und da sieht man auch, was nächste Woche da auf uns alle zukommt. Ich weiß gar nicht. Ich bin an der Bremer Brücke, Osnabrück gegen Bielefeld. Ist noch jemand von euch mit dabei? Das ist natürlich auch ein entscheidendes Spiel für beide Teams. Also für den VfL geht es jetzt nach Stuttgart. Das ist natürlich, ja, also da bin ich mal sehr gespannt, weil Stuttgart 2 hat in der Vergangenheit gezeigt, das sind Spiele, die können sie.
Ja, vor allem zu Hause, im
Vor allem zu Hause, genau. Und dann hast du dieses Derby, dann hast du dieses Spiel gegen die Arminia, die ja dann wahrscheinlich auch so den letzten Strohhalm greifen wollen. Also das wird brutal emotional und natürlich haben wir gesagt, können die nicht noch aufsteigen und sowas. Aber das wird bis zum letzten Spieltag, wird das so eng. Wahrscheinlich geht es am Ende sogar noch ums Torverhältnis. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, hat der Waldhof einen großen Vorteil den anderen gegenüber. Aber ich bin jetzt mal sehr gespannt auf die Reaktion nach diesem Spiel, was für mich eigentlich auch eher so ein 1-1 bzw. 0-0-Spiel ist. Sind wir mal ehrlich, also Wiesbaden, das war jetzt auch nicht wunderschön, das war total effizient und Punkt.
Ja, aber sie haben souverän runtergespielt, hatten mit Ben Nink so einen super jungen Startelf-Debütanten, der das Tor auch vorgelegt hat. Sehr sympathisches Interview von ihm auch vor der Kamera. Also da muss man sagen, ja, also die Qualität hätten sie, um da oben mit dabei zu sein, aber am langen Ende fehlt es irgendwie an der Konstanz. Trotzdem gibt es da die ein oder andere Geschichte, die ganz nett ist.
Yannick, du hast recht. Das war ein sehr sympathisches, erfrischendes Interview. Das war noch nicht so abgestylt. Ich fand es auch nett, dass sie ihn haben kommen lassen zu uns. Manche sagen ja, mit 17 nicht. Der Junge hat richtig stabil gespielt, nach vorne Akzente gesetzt. Toll, Glückwunsch.
Und der hat ja das Fußballspielen gelernt beim VfR Rot-Weiß Niedertiefenbach, Wiggi. Da warst du sicherlich auch schon mal.
Klar, da habe ich die Eröffnung des Vereinsheims moderiert, nachdem ich von der Aral-Tankstelle in Limburg kam.
Stabil gespielt, hast du gesagt, über Ben Nink. Und stabil gespielt, das trifft auch auf uns zu, wenn es um diese Rubrik geht.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Gute Frage.
Die Frage der Woche ist eine Frage rund um die dritte Liga oder um den Fußball und die kommt von euch aus der Community. Schickt uns gerne eure Frage der Woche auf unser 4:3-Handy. Die Nummer steht in den Shownotes. Oh nein, Strassi, ich kann sie immer noch nicht auswendig. Und wenn ihr Glück habt, dann werdet ihr ausgesucht von unserer Redaktion. Ja, das machen wir natürlich nicht selbst, weil wir dürfen die Fragen ja nicht kennen. Wir hören sie dann in der Sendung auch zum allerersten Mal. Und hier kommt die Frage der Woche für heute.
Hallo, liebes 4:3-Team. Bevor ich mit meiner Frage starte, wollte ich noch mal kurz ein Lob für euren Podcast aussprechen. Ich bin großer Fan und freue mich jede Woche auf eure neue Ausgabe. Vielen Dank dafür. Auch wenn ich euch alle toll finde, muss ich einen besonders hervorheben. Ich bin riesiger Fan von Christian Straßburger und bin total begeistert, dass ihr regelmäßig auf meine Instagram-Nachrichten reagiert. Super. Ihr anderen seid aber natürlich auch großartig. Macht einfach alle weiter so. Nun zu meiner Frage. Welchem Torwart gelang es in der dritten Liga zuletzt, und ich glaube generell, dass es das einzige Mal überhaupt in der dritten Liga war, einen direkten Freistoß zu verwandeln? Als Zusatzfragen, falls das bei eurem Wissen zu einfach ist, würde mich interessieren, ob ihr auch wisst, in welcher Saison er das Tor erzielt hat, wer sein Verein und wer der Gegner war und welchen Rekord eines Mannschaftskollegen er mit dem Tor fast gebrochen hat.
Also ich kann mich an diverse Torwarttore
ich erinnern weiß es.
In der dritten Liga.
Ich oh weiß Gott, es. Kommt.
Ja?
Ich habe gerade noch sagen wollen, wenn ich das Intro höre, Joachim Hopp, ich vermisse es, MSV Duisburg, habe am Donnerstag mit Joachim Lambi gesprochen über den MSV und war es nicht Vincent Müller aus der eigenen Hälfte?
War das denn ein Freistoß?
War das nicht ein Freistoß?
Ja, das war ein Freistoß. Ja, das war ein Freistoß, glaube ich, genau.
Stimmt, und er hat fast den Rekord von Stoppelkamp gebrochen. Der
ganz
in
genau,
der Bundesliga,
ja. Der mit Paderborn damals gegen Hannover, glaube ich, 86 Meter das Tor geschossen hat. Und deshalb gibt es die Moritz-Stoppelkamp-Allee in Paderborn am Stadion.
Genau.
Gegen wen ja. war das? Kriegen wir das auch noch hin?
Meppen, in Meppen.
Aber ganz ehrlich, Tobi und Yannick, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das ist das Peinlichste, was ich seit langem gesehen habe. Dass Strassi seinen Groupie hier vorschickt, der eine Frage stellt. Und auch
ich weiß es. Das ist ja Wahnsinn.
Hey, ich habe so selten bislang war ich derjenige, der die Frage beantworten konnte. Jetzt gönn es mir mal.
Wahrscheinlich war das der Sohn vom Lambi, der die Frage gestellt hat.
Peter Lambi.
Überprüfen wir erstmal, ob das überhaupt stimmt. Hier ist die Antwort.
Das Tor erzielte Vincent Müller in der Saison 22/23 für den MSV Duisburg im Spiel gegen den SV Meppen aus über 70 Metern, weil der Verteidiger Steffen Puttkammer den Ball unterläuft, anstatt ihn wegzuköpfen, und Jonas Kersken im Tor so überrascht davon war, dass der Ball vor ihm aufprallte und über ihn ins Tor segelte. Mannschaftskollege war damals Moritz Stoppelkamp, dessen Torrekord aus 83 Metern damit noch relativ knapp verpasst wurde. Ich wünsche euch alles Gute und hoffe, dass ich euch in der nächsten Saison wieder als Kommentatoren für den MSV sehen und hören werde. Liebe Grüße.
Top Frage erstmal. Super eingefädelt, Strassi. Guter Punkt für
uns. Ich habe da nichts mit zu tun, wirklich nicht. Ich habe da nichts mit zu tun.
Man muss sagen, in dieser Saison ist das ja, glaube ich, die 26. Folge. Ich rechne das mal um auf die alte Zwei-Punkte-Regelung. Wir stehen jetzt bei 49-3 Punkten. Wir sind immer noch ungeschlagen.
Herrlich, die Frage der Woche. Ganz schön. Und ich glaube, der MSV hat doch jetzt auch wieder gewonnen, ne? Das dürften die sich jetzt nicht mehr nehmen lassen.
Nee. Aber nochmal, ich habe es ja zu Beginn der Sendung gesagt, Hoffenheim 2 hat verloren, der MSV Frankfurt hat verloren, der OFC ist Tabellenführer im Südwesten. Das wäre geil.
Das heißt, OFC, MSV Duisburg.
Dann der Sieger der Relegation, Lok Leipzig gegen Havelse und Schweinfurt.
Die Schnüdel.
Aber das wäre echt ein gutes Line-up.
Lasst uns zum Schluss doch noch ganz schnell einen kleinen Ausblick wagen auf das, was noch kommt. Wie gesagt, wir sind jetzt mittendrin in der englischen Woche. Wenn ihr die Folge hört, dann ist der Spieltag möglicherweise auch schon gespielt. Aber trotzdem, ein paar Partien gilt es zu nennen. Wir haben schon über Bielefeld-Saarbrücken gesprochen. Wir müssen erwähnen, dass Rostock gegen Aue spielt. Das ist die Rückkehr von Jens Hertel. Und zwar kehrt er mit breiter Brust zurück nach Rostock, denn er hat jetzt mit Aue dreimal in Folge gewonnen. Und das führte zu diesem Interview von unserer lieben Kollegin Steffi Blochwitz mit Jens Hertel nach dem Spiel jetzt zuletzt.
Eine Szene haben wir noch, die wir analysieren müssen, und die war weit nach dem Spiel im Mannschaftskreis. Da haben sie der Mannschaft einen Vogel gezeigt hier.
Naja, die wollten gerne frei haben, aber frei in der englischen Woche gibt es nicht. Also wir werden morgen gut regenerieren, die können vielleicht eine Stunde länger schlafen, das werden wir hinkriegen, aber wir werden morgen nach Rostock fahren und überhaupt keine freien Tage machen.
Hertel kommt von hart.
Ja, drei Siege jetzt in Folge, ne?
Hart,
so schnell kann es gehen.
Härter, Hertel. So.
Also das ist sicher ein interessantes Spiel. Und dann Mannheim-Sandhausen haben wir auch schon gesagt. Und dann sind wir schon fast beim nächsten Wochenende auch.
Genau.
Moment, morgen ist noch Bielefeld gegen Saarbrücke. Geil.
Ja, haben wir doch gesagt auch.
Entschuldigung. Wo seid ihr denn? Also ich mache die große Magenta-Konferenz mit Steven R. Mit wem darf ich sprechen?
Ich bin auf der Alm morgen.
Okay, dann mit dir, Veggie. Ja. Tobi?
Jetzt unter der Woche nirgends, erst am Samstag wieder Essen gegen Dresden.
Okay, oh, geil.
Ich bin auch nirgendwo im Einsatz unter der englischen Woche, in der englischen Woche, bin aber am Freitag in Saarbrücken im Lupa.
Ich bin am Mittwoch.
Und da machen wir die große FCS-Show.
Ich bin am Mittwoch noch in Wiesbaden gegen die Löwen. Da können sie dann den Klassenerhalt sichern.
Wiesbaden oder wer?
Genau.
Vielen Dank für die tolle Runde. Wir sind am Ende angekommen.
Doll, doll, doll.
auf das, was jetzt passiert und hören uns nächste Woche dann wieder. In Folge 70 ist es dann von 4:3.
Krass.
Stolz. Stolze Zahl.
Ich danke euch. Eine schöne Woche euch allen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
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 Getränke in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch nicht.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen? Vielen Dank.